LVZ, unsere Story. Hi, ich bin Nicole Gschiewa, Audio- und Videoreporterin der Leipziger Volkszeitung. Normalerweise hört ihr in diesem Podcast auch meine Stimme. Allerdings steht die Landtagswahl in Sachsen kurz bevor. Dafür haben sich LVZ-Reporterin Antoni Rietschel und der Chefkorrespondent für Landespolitik der LVZ Kai Kollenberg vor die Mikrofone gesetzt. In der nächsten halben Stunde vertiefen sie also in ihrem Gespräch, um was es in diesem Wahlkampf geht, sprechen über die Aufstellung der sächsischen Parteien und über aktuelle Prognosen. Und jetzt geht's los.
Am 1. September wird ein neuer Landtag gewählt. Es geht um die Frage, wer künftig im Landtag sitzt, wer Sachsen regiert. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, es geht in diesem Jahr irgendwie auch um sehr viel mehr, oder Kai?
Ja, die Stimmung ist sehr aufgeheizt. Es wird immer diskutiert, liegt die AfD jetzt vorne? Wird sie stärkste Kraft? Was heißt das, wenn sie stärkste Kraft wird? Kann die CDU sie noch einholen? Dann gibt es die drei kleinen Parteien, SPD, Grüne und Linke, die so ein bisschen zittern, ob sie überhaupt in den Landtag nochmal reinkommen. Also kurzum, die ganze Stimmung ist total aufgeheizt, alle sind total nervös und das schlägt sich natürlich auch im Wahlkampf nieder.
Ich habe aber auch darüber das Gefühl, wenn wir jetzt darüber reden, es geht um mehr, dass es auch gleich so dass um das große Ganze, also um die Demokratie geht. Also inwiefern ist die Demokratie in Gefahr? Wir haben zwei Parteien, also die AfD, die als rechtsextrem mittlerweile in Sachsen gilt. Wir haben das Bündnis Sahra Wagenknecht, was jetzt neu eingestiegen ist, was so ein bisschen so eine Blackbox ist, aber auch so ein bisschen davon profitiert, dass man so auf politische Eliten rumhakt, dass man immer sagt, die da oben. Also wie siehst du das? Hast du auch das Gefühl, es geht so um das große Ganze, gleich um die Demokratie, um die Frage, dass die Demokratie in Gefahr ist?
Ich finde, ehrlich gesagt, diese ganze Frage wird so ein bisschen von außen nach Sachsen reingetragen. Ich habe immer so den Eindruck, ja, das ist jetzt ein bisschen blöd, wenn wir als Regionalzeitung auf überregionale Medien so schimpfen, aber es wird von außen reingetragen, so ein Motto, was machen die Sachsen da eigentlich wieder? Wie extrem wählen die AfD, BSW? Und wird das da überhaupt irgendwann nochmal normal regiert in den nächsten, 15, 20 Jahren? Diese Stimmung nehme ich jetzt in Sachsen ehrlicherweise so größtenteils nicht so wahr.
Also, aber es gibt doch Demonstrationen. Also wir werden ja, wenn dieser Podcast ausgestrahlt wird, dann wird es wieder Demonstrationen gegeben haben für die Demokratie. Große Angst. Auch Anfang des Jahres hatten wir große Proteste eben genau zu diesem Thema gegen Rechtsextremismus.
Ja, aber findest du, also wenn wir jetzt mal zusammenrechnen, wir sagen jetzt mal 32% AfD und 15% BSW. Das heißt, die Hälfte der Bevölkerung hat damit erstmal gar kein Problem. Und dann gibt's irgendwie tausende Menschen, die sagen, wir möchten nicht von der AfD regiert werden, wir möchten nicht, dass sie stärkste Kraft ist, aber ich finde, seit dem Januar nach den Korrektivveröffentlichungen, wo es hieß, die wollen alle remigrieren, die Ausländer, die nach Deutschland gekommen sind, hat das doch abgenommen. Also ich finde diese Aufgeregtheit, diese Nervosität, die gibt es so gar nicht mehr. Klar, es gibt einen großen Teil der Wählerschaft, der sagt, wir wollen nicht, dass die AfD stärkste Kraft wird. Aber ich finde jetzt nicht, dass es heißt von einem großen Teil der Bevölkerung, hier steht die Demokratie auf dem Spiel. Ich glaube, ja, das ist ein kleiner Teil und darüber wird ganz viel geredet. Aber den Sachsen ist das, finde ich, größtenteils total egal. Ganz einfach, weil sie AfD oder BSW reden. Jetzt kann man darüber reden, ob das richtig oder sinnvoll ist. Aber ich glaube, dass die Debatte hier darüber gar nicht so sehr geführt wird wie außerhalb Sachsens.
Dann reden wir doch einfach mal darüber, was die Sachsen darüber hinaus auch interessiert. Und zwar über Themen, die ja durchaus da sind. Also wenn wir jetzt darüber reden, über Demokratie, was die Demokratie ausmacht, natürlich auch, dass Dinge funktionieren. Und da gibt es ja ziemlich viele Themen, die relevant sind in diesem Wahlkampf. Da geht es um medizinische Versorgung, da geht es um Schulbildung, um den Fachkräftemangel im Handwerk, aber eben dann auch in Krankenhäusern, in der Pflege. Was ist denn dein Eindruck so im Wahlkampf? Spielt das eine Rolle?
Also ich hätte dir vor 3-4 Monaten noch gesagt, so im Frühsommer oder im Frühling, ja, Migration ist ein ganz wichtiges Thema. Es wird über Lehrermangel diskutiert, es geht um ärztliche Versorgung auf dem Land. Und je länger dieser Wahlkampf dauert, umso mehr wird das alles in den Hintergrund getreten. Da geht es wirklich nur um die Frage, AfD ist die stärkste Kraft und vor allen Dingen wird dann über ein Thema diskutiert, so nehme ich es wahr. Also Krieg und Frieden, also Russland, Ukraine, wie gehen wir damit um? Zum einen bedingt dadurch, dass Michael Kretschmer das ja seit der Ministerpräsident seit Monaten, vielleicht sogar seit Jahren als Thema entdeckt hat, womit er punkten kann, der jetzt auch wieder gesagt hat, wir müssen die Waffenlieferung an die Ukraine einstellen, wir brauchen das Geld selber. Wir haben mit der AfD eine Partei, die Frieden plakatiert, das BSW ist quasi deswegen gegründet worden, weil sie sozusagen auf russischer Seite sind und sagen, wir wollen eine Friedenslösung, wir wollen verhandeln, wir dürfen die Ukraine nicht mehr unterstützen. Und irgendwie schlägt sich das im Wahlkampf nieder. Jetzt muss sich schon die SPD erklären, warum ihr Bundeskanzler da eine andere Meinung hat. Die Grünen schlagen auch schon irgendwie um sich, sagen, ja, es geht überhaupt nicht, was das BSW da macht. Und das sind doch Fragen, die haben gar nichts mit Sachsen zu tun. Das stimmt natürlich alles, aber trotzdem wird, finde ich, seit Wochen nur über dieses Thema diskutiert, auch weil die Sachsen, so höre ich es, die Parteien an den Ständen darauf ansprechen. Also auch eine SPD muss ich erklären.
Also es ist nicht von außen reingetragen, sondern es ist tatsächlich ein Thema, was die Leute jetzt auch in diesem Wahlkampf sehr viel stärker interessiert.
Ja, wir sehen es ja auch in den Umfragen in der Umfrage, die die Dreitageszeitung hier, LVZ, Sächsische Zeitung und Freie Presse gemacht haben, dass das eins der bestimmendsten Themen ist, was knapp, weiß ich nicht, es waren glaube ich 55-60% der Sächsinnen und Sachsen sagen, das interessiert uns, davon machen wir unsere Wahlentscheidung abhängig, wie halt die Partei zum russischen Krieg in der Ukraine steht. Und das sorgt dafür, dass jetzt ganz aufgeregt darüber diskutiert wird und über die Sachthemen, über Migration, über Lehrermangel, die Themen, die eigentlich die Leute auch interessieren sollten, die so ein bisschen hinten rüberfallen.
Reden wir mal über eine Person, du hast ihn schon angesprochen, die relativ natürlich relevant ist eben für diesen Wahlkampf. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer, der eben auch in den vergangenen Monaten schon vor der heißen Phase des Wahlkampfs eben sehr stark auch dieses Thema Ukraine-Krieg auch bundesweit sehr stark besetzt hat, der jetzt in der heißen Wahlkampfphase sehr viel unterwegs ist. Du bist auch mit dabei gewesen mit ihm, hast ihn sehr viel begleitet. Du kennst ihn ja auch schon eine ganze Weile aus der Regierungsarbeit. Wie hast du ihn jetzt in den letzten Wochen, Monaten erlebt?
Also ich will vielleicht nicht sagen, er hat Angst, aber ich nehme ihn als sehr nervös wahr. Also sein Erfolgsrezept für den letzten Jahren war immer, er redet mit den Leuten, er redet mit den Sachsen und er nimmt so auf, was ihre Stimmung ist. Und ich habe jetzt so das Gefühl, er redet zwar mit ihnen und er sagt ihnen, was er so denkt, aber irgendwie die Resonanz aus dem Publikum ist mittlerweile eine ganz andere. Also ich finde auch, die Wahlkampfveranstaltungen der CDU sind bei weitem nicht mehr so voll wie noch vor 5 Jahren. Und die Leute mögen ihn auch noch irgendwie, aber so richtig springt der Funke, finde ich, nicht über. Also man lächelt dann, man ist dann höflich, aber so richtig habe ich nicht das Gefühl, dass er die Sachsen noch erreicht.
2019 ist er echt durch das Land gereist, hat Bratwürstchen gewendet und ist mit den Leuten ins Gespräch gekommen. Was macht er denn dieses Jahr?
Naja, ich habe jetzt so viele Bratwürste, habe ich ihn nicht wenden sehen, aber na klar, er spricht immer noch mit denen und er warnt, man soll diese Wahl nicht so Protestwahl machen und man soll sozusagen jetzt nicht Berlin die Ampel abwatschen mit dieser Wahl. Und er sagt immer, ja, auf der einen Seite, wir brauchen keine Wolkenschieberei, wir sollen jetzt hier nicht die Demokratie retten, man soll einfach nur das wählen, damit man eine richtig gute Regierungsarbeit machen kann. Und dann im nächsten Augenblick warnt er trotzdem wieder von der AfD und wie schlimm alles wäre, wenn die an der Macht käme. Und es ist irgendwie nicht so richtig konsistent. Es ist so ein bisschen, ich finde, er wirkt total getrieben. Er beobachtet auch die Umfragen, glaube ich, sehr genau. Und da sehen wir immer dieses Hin und Her. Liegt jetzt die AfD vorne? Liegt die CDU mal wieder vorne? Und so richtig so eine Situation wie vor 5 Jahren, als es dann mal so einen Stimmungsumschwung gab und die CDU dann irgendwann mal konstant vorne lag, den sehen wir jetzt eigentlich nicht. Also wir hatten jetzt die Umfrage letzte Woche, wo die CDU wieder hinter der AfD lag. Dann gab es wieder eine Umfrage, wo sie da vorne liegt. In den nächsten Tagen werden auch wieder noch 2, 3 Umfragen veröffentlicht. Und natürlich guckt die CDU da drauf, guckt Kretschmer da drauf und ich glaube, er ist sich einfach nicht so sicher, womit er am Wahltag rechnen kann. Und das sorgt für eine Unruhe in der Partei, aber auch bei ihm persönlich.
Du hast es ja gerade schon angesprochen, ich habe auch 2019 das Gefühl gehabt, dass er ein Mann war, der irgendwie so eine gewisse Zuversicht vermittelt hat, irgendwie auch so dieser Zusammenhalt, also wir jetzt gegen die AfD, wir halten jetzt hier irgendwie zusammen und wir wollen ein positives Sachsen nach außen tragen, wir wollen gestalten und jetzt hat man immer das Gefühl, er meandert so eben zwischen diesem, er stänkert gegen die Grünen und dann hat man auch immer das Gefühl, es ist dann so ein bisschen Weltuntergang. Also wenn er dann immer gleich von der Deindustrialisierung von Deutschland redet und die Wirtschaftspolitik der Grünen erinnert ihn an die DDR, da frage ich mich, hat der Mann eigentlich eine Strategie oder verstehe ich sie einfach nicht?
Ja, seine Strategie ist schon irgendwie gegen die Ampel zu schießen und sich gegen Berlin zu positionieren, ganz einfach, weil das ja auch immer gut ankommt bei den Sachsen. Aber ich finde, der größte Unterschied ist, 2019, da war er sich so sicher, dass man irgendwie ihm glaubt, wenn er sagt, es wird besser und dass er bei den Leuten ankommt. Und jetzt ist irgendwie so ein, wie so ein beschwörerischer Ton. Also er würde quasi flehen, dass die Leute ihm nochmal glauben. Und er ist eigentlich sich selbst überzeugt davon, dass sie das auch wirklich tun. Also ich kann es gar nicht anders beschreiben. Er wirkt wie so aufgestachelt und wirklich bemüht, so nach dem Motto, oh, glaubt mir doch, ihr habt mir doch schon mal geglaubt. Und irgendwie merkt er, glaube ich, selber, dass das ein bisschen anders ist als 2019.
2019 konnte Kretschmer ja auch durchaus Personen überzeugen, die eben eigentlich eine SPD wählen wollten, die Grünen gewählt haben. Ich kann mich noch erinnern, ich war damals unterwegs in seinem Wahlkreis in Görlitz, wo Leute, die eigentlich linken Wähler sind, wirklich gesagt haben, ich traue es mir fast gar nicht zu sagen, aber ich werde an diesem Sonntag das erste Mal Kretschmer wählen. Jetzt versucht er ja genau dasselbe so in gewisser Weise. Er sagt, wer für Stabilität sorgen möchte in Sachsen, der soll halt strategisch wählen. Wenn man das übersetzt, dann heißt es, man soll die CDU wählen. Glaubst du, es funktioniert? Und wie reagieren SPD und Grüne darauf?
Ja, der ganze Wahlkampf der CDU ist darauf ausgerichtet, dass man sagt, wenn ihr stabile Verhältnisse wollt, müsst ihr mit beiden Stimmen Michael Kretschmer und die CDU wählen. Oder den CDU-Kandidaten mit der Erststimme. Das hat 2019, das ist schon gesagt, total gut geklappt. Da haben sie tausende Leihstimmen, sagt man immer, aus dem linken Lager bekommen. Nun war der Michael Kretschmer von 2019 aber ein anderer als jetzt. Also er ist jetzt irgendwie nicht so sehr auf Seiten der Ukraine, wie sich das wahrscheinlich SPD und Grünen-Wähler wünschen würden. Er hat die Grünen öffentlich relativ rund gemacht und sagt, er will mit denen eigentlich der nächsten Regierung nichts zu tun haben und er will mit ihnen überhaupt nicht mehr regieren. Er sagt Positionen, wo die SPD die Hände über den Kopf zusammenschlägt. Also eigentlich war vorgesehen, dass man die Verfassung ändert und dass man auch mal die Schuldenbremse anpasst. Kretschmer selber war da gar nicht so abgeneigt, hat es aber nicht durchgesetzt bekommen. Und das heißt, es ist ausgefallen. Also ich kann einfach nicht erkennen, dass wenn man jetzt SPD und Grünwähler und vielleicht sogar Linkenwähler ist und passionierter und zur Kernwählerschaft gehört, dass man sich dann sagt, ach Mensch, dieses Mal mache ich das aber wieder mit Michael Kretschmer, weil es ist so ein toller Typ. So, jetzt kann es natürlich sein, dass die Angst von der AfD so viel größer ist, dass man all das in Kauf nimmt und trotzdem nochmal Michael Kretschmer wählt. Aber ehrlich gesagt, die Sorge, dass das wieder so ist, haben ja auch Linke, SPD und Grüne. Und die kämpfen gerade nun wirklich um jeden Wähler, um nicht unter die 5%-Hürde zu fallen. Und die hämmern seit Wochen in den sozialen Netzwerken und öffentlich ihren Wählern in den Schädel. Das ist keine Taktik, wenn er jetzt die CDU wählt. Das kann nach hinten losgehen. Das ist keine grüne, linke SPD-Politik. Also da bin ich wirklich mal gespannt, ob das Kalkül von Kretschmer aufgeht. Ich bin mir da nicht so sicher.
Wie erlebst du denn, du hast es ja gerade selber gesagt, SPD und Grüne, die kämpfen gerade um jeden Wähler. In den Umfragen liegen sie gerade so ungefähr bei 5%. Also stellt sich tatsächlich die Frage nicht unbedingt gerade, ob sie in der Regierung sind, sondern ob sie überhaupt in den Landtag kommen. Wie erlebst du die denn gerade im Wahlkampf?
Naja, die SPD ist ehrlicherweise so momentan ein bisschen gesettelter, ein bisschen ruhiger. Ganz einfach, weil sie auch Signale von Kretschmer jetzt diese Woche bekommen hat in der MDR-Wahlarena, dass er gerne mit ihnen wieder weiterregieren würde. Das war so ein Zeichen auch an ja die Wähler, naja, so schlecht ist die SPD nicht. Also auf jeden Fall sind sie besser als die Grünen. Die Grünen selber sind sehr, sehr unruhig. Ganz einfach, weil sie große Angst haben, eben nicht mehr an der Regierung beteiligt zu sein und vielleicht sogar aus dem Landtag rausfallen könnten. Das ist die Frage. Und ja, die Linke muss sich natürlich wirklich die Existenzfrage stellen, ob sie es nochmal schafft. Da sagen die Umfragen ja, dass es sehr, sehr eng werden könnte.
Da sind wir vielleicht noch bei den Grünen, bei einem Thema, was Sachsen vielleicht auch ein bisschen stärker von Thüringen unterscheidet. Also wir haben hier eigentlich zwei große urbane Orte, also Dresden und Leipzig. Und trotzdem bei der Europawahl konnte man schon sehen, dass die Grünen extrem viele Personen an die Nichtwähler verloren haben. Wie erklärst du dir, dass das die Grünen eigentlich jetzt auch von ihrer eigenen Stammwählerschaft vielleicht am 1. September auch stark abgestraft werden?
Also der Zeitgeist ist, glaube ich, gerade nicht wirklich grün. Das war 2019 noch anders, als sie gehofft hatten, zweistellig zu werden. Und jetzt hat man durch ja die Politik der Ampel, Heizungsgesetz, Kritik an Robert Habeck, ist man so ein bisschen davon abgekommen, dass man sagt, also Grün ist total hip und total toll und das muss man jetzt wählen, vor allen Dingen auch in Sachsen. Und ist halt die Frage, wenn die Grünen insgesamt absacken, reicht es dann noch überhaupt auch in den Großstädten, dass sie so viele noch wählen? Ja, ich würde sagen, in manchen Milieus, in manchen in Vierteln auf jeden Fall. Also Dresden-Neustadt in der Landeshauptstadt jetzt da, dieser alternative Stadtteil, da wird höchstwahrscheinlich der Grünen-Kandidat gewählt werden mit dem Direktmandat. Auch in Leipzig machen sich die Grünen im Leipziger Westen in Plagwitz, Claudia Meicher oder auch Christine Melcher in der Stadtmitte sich große Hoffnung, das Direktmandat zu kriegen. Und zwei Direktmandate würden ja ausreichen, um anhand des Wahlstimmenergebnisses in den Landtag zu kommen, egal ob man die 5%-Hürde überwindet oder nicht. Das ist für die Grünen mittlerweile auch ein Plan B. Aber warum die Grünen so komplett auch bei ihrer Kernwählerschaft absacken, da kann ich jetzt auch nur spekulieren. Also ja, in der Regierung haben sie viel geschafft und das können sie auch zugute halten, aber so richtig toll war die Performance jetzt gefühlt auch nicht. Also ich fand jetzt, es war nicht bestimmt dadurch, dass es irgendwie die Grünen mit einer sehr guten Laune die ganze Zeit in der Regierung waren oder sich immer gefeiert haben. Man hatte eher das Gefühl, sie müssen sich selbst so ein bisschen überwinden, mit diesem Kretschmann noch weiterzumachen und irgendwie mit diesem Dauerstreit jetzt ist, den es zwischen den drei Partnern gab. Und das bleibt natürlich auch so stimmungstechnisch vielleicht bei den Kernwählern hängen. Und jetzt kann man noch drüber spekulieren, also sie treten ja mit einem Spitzenkandidaten-Trio an, mit der Justizministerin Katja Mayer, Umweltminister Wolfram Günther und der grünen Fraktionsvorsitzenden Franziska Schubert, ob das nicht auch ehrlicherweise ein Spitzenkandidat zu viel ist, weil drei, da wird dann ein bisschen schwierig, was die Profilierung angeht. Und dann kann man auch noch fragen, ob die drei auch wirklich die ganz großen Sympathieträger für die breite Bevölkerung sind und für die Kernwählerschaft. Aber ja, da kommen viele Fragen zusammen. Aber warum jetzt sozusagen vielleicht ein grüner Kernwähler sagt, dieses Mal nicht mehr, da bin ich jetzt auch überfragt.
Kommen wir nochmal zu dem Thema CDU zurück und zu Kretschmer. Am 1. September, wie wichtig ist es für Kretschmer und der CDU, vor der AfD zu liegen?
Das wäre schon wichtig, aber ich glaube, es ist nicht... Naja, weil die CDU seit, wie lange ist seit 1990, seit 34 Jahren hier regiert und eigentlich immer, bei den Landtagswahlen zumindest, immer stärkste Kraft war. Ich glaube, man könnte es hinnehmen, dass man zweitstärkste Kraft nur wird, wenn man die Option hat, weiter zu regieren. Und dann kommt es aber wirklich auch darauf an, wie groß der Abstand zur AfD ist. Wenn jetzt die CDU unter 30% liegen würde, und zwar deutlich unter 30%, dann wird es dann, glaube ich, auch schon irgendwann ein bisschen happig, wenn es darum geht, sollte Michael Kretschmer weitermachen. Und wenn dann, je nachdem, wie groß die Zustimmung im Land für die AfD ist, Kretschmer dann auch noch sein Direktmandat verlöre in Görlitz, was er bisher immer hat, dann wird es, glaube ich, für ihn auch persönlich ein bisschen eng. Dann würde ich keine Prognose abgeben, ob er Ministerpräsident bleibt.
Die AfD liegt gerade in aktuellen Umfragen bei 32%, also vor der CDU. Sie wurde als rechtsextrem eingestuft im vergangenen Jahr. Es gab zahlreiche Skandale. Maximilian Krah, der Europaabgeordnete, dem zahlreiche Skandale angehaftet werden. Der kommt ja selber aus Dresden, er ist Sachse. Und trotzdem hat das irgendwie der AfD in den letzten Monaten nicht wirklich geschadet. Warum?
Ja, die AfD ist Volkspartei hier. Sie kriegen über 30% Zustimmung, hast du ja gesagt in Umfragen. Und ja, sie sind gesichert rechtsextrem laut Verfassungsschutz. Sie haben es aber echt geschafft, so ein bisschen in den letzten Monaten so bieder aufzutreten. Also sie sind jetzt nicht mehr so, ja, wie jetzt fast gesagt, so prollig und lautstark, wie in den letzten Jahren zeitweise, wo man sich sozusagen da gefallen hat, so als rechts und ein bisschen lautstark rechts zu sein und ein bisschen einen auf dicke Hose zu machen. Man hat eher das Gefühl, die Partei hat die Losung ausgegeben, wir machen jetzt erstmal nichts, wir sind ganz still, wir sind ruhig, wir geben uns, ja, bieder, vielleicht sogar bürokratisch, sagst du ja auch gerne.
Kannst du es mal festmachen?
Naja, mir wäre jetzt, also ich glaube, man könnte mit den Wahlplakaten könnte man sich auch vorstellen, dass die AfD viel knalliger ist und viel, viel härter formuliert. Ja, steht da zwar abschieben, 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 aber Jörg Obern verkündet in der AfD-Wahlarena, naja, es kann ja auch nicht sein, dass wenn einer hier ein Ausländer da ist, ein Asylbewerber, der gut integriert ist und auch arbeitet, dass der abgeschoben wird. Das ist ja unsinnig. Das hätte es, glaube ich, vor 2-3 Jahren noch nicht gegeben, dass man das so sagt. Und dann nicken alle und sagen, auch Mensch, der Jörg Obern, der hat ja recht, das geht ja nun wirklich nicht. Und also ich sehe nicht, dass die AfD, so wie bei Höcke, der sich ja sehr gefällt, so nationalistische Töne anzustimmen und sich auch gefällt in der Rolle des Provokateurs, das hat man hier nicht. Also auch Maximilian Krah, der klar sagt, es ist irgendwie geil, recht zu sein und auch so ein bisschen intellektuell, völkisch, nationalistisch sein will, das hat man jetzt bei dem Spitzenpersonal in Sachsen auf Landesebene überhaupt nicht. Also Jörg Obern sagt das aktuell gar nicht, es sagt auch kein Abgeordneter von denen ähnliche Sätze. Und ich glaube, das ist einfach, ich würde sagen, das ist Kalkül, um halt auch anzukommen bei den Wählern, weil die das wahrscheinlich eher nicht wollen.
Also ich finde es eben auch interessant, dass ich auch das Gefühl habe, es ist so ein bisschen so eine zweischneidige Strategie. Also ich kann mich noch erinnern, dass im Mai im Europawahlkampf, als auch Maximilian Krah ging in Dresden, dass dann auch ganz klar immer dieses Narrativ gesponnen wurde. Ich weiß nicht, was du von hältst, aber das, glaube ich, auch verfangen hat, dass man gesagt hat, eben so, ja, wenn der Verfassungsschutz jetzt halt sagt, wir sind rechtsextrem, dann sind wir halt rechtsextrem, aber der Verfassungsschutz ist halt eine staatliche Behörde, der Staat ist gegen uns, der Staat will uns bekämpfen vor den Wahlen, guckt mal, was die jetzt machen, ne? Viel fein, viel eher, so nach dem Motto. Das ist jetzt eine gezielte Strategie und wenn man sich mit den Leuten unterhalten hat, dann hat das auch funktioniert, also dann wurde das auch so reproduziert, dann haben die Leute irgendwie auch gesagt, ja, wir sind jetzt hier im Visier des Verfassungsschutzes und des Staates und es ist ja auch eine Erzählung, die sehr stark ist im Sinne von, aha, okay, nur weil ich jetzt die AfD wähle und unterstütze, gelte ich sozusagen als Staatsfeind und wir sind jetzt hier wirklich in so einer Art heiligen Mission unterwegs, würde ich jetzt mal übertrieben sagen.
Ja, es ist zum Gütesiegel geworden.
Genau, es ist zum Gütesiegel geworden.
Man hat jetzt gesagt, auch guckt mal hier, wir sind jetzt wirklich, also was weiß ich, Verfassungsfeind. Ja, toll, super, dann müssen wir ja wirklich eine gute Politik machen, wenn die anderen Angst vor uns haben. Also so hat man das ja gedreht, genau. Von der AfD und das kommt natürlich an. Und dann kann man mit dieser Erzählung ja alles entkräften, was vom Verfassungsschutz Korrekt. Noch kommt. Und dann ist es auch egal, was die sagen.
Genau. So,
und das hat man einmal implementiert jetzt über die letzten Monate und momentan kommentiert man ja auch gar nicht mehr, was der Verfassungsschutz sagt. Man spricht es auch nicht mehr offensiv an, weil das Thema ist jetzt für die AfD gegessen. Und ja, die anderen Parteien gehen ja auch jetzt nicht durch die Lande und sagen hier, die sind gesichert rechtsextrem, wir müssen die verhindern. Die wollen die ja auch nicht größer machen, als sie ohnehin schon sind. Weil auch das hat man ja in den letzten Jahren gesehen, je mehr man die Sachsen vor der AfD warnt, umso stärker wird nur die AfD.
Ja, und dann habe ich sie eben nochmal erlebt in Grimma bei einem Bürgerdialog, wo ich auch dann wiederum ein bisschen überrascht war, weil man, wie du hast es vorhin auch gesagt, man kennt sie ein bisschen anders, dass sie eben sehr, ja, abschieben, offensiv auftreten, aber dann wirklich erlebt hat, dass 2 Stunden Leute im Rathaus in Grimma bei einer Veranstaltung saßen und sich wirklich 2 Stunden ganz ernsthaft inhaltliche Themen, also das sind unsere Themen, oder und was wollen wir zum Thema Landwirtschaft machen, das wollen wir zum Thema Bildung machen. Da gab es natürlich immer so Untertöne, natürlich auch so, ne, die Medien sind eigentlich unser größter Feind, also so solche Slogans kamen da auch, aber es war erstmal so eine, wir reden über die Inhalte und über Anträge, die wir im Landtag gestellt haben, Themen, die wir bearbeiten wollen, an denen wir aber bisher immer gehindert wurden, weil ja unsere ganzen Anträge im Landtag eben abgewählt wurden oder nicht unterstützt wurden. Also durchaus auch dieses Seriöse und durchaus über Inhalte zu gehen, das stelle ich auch fest, dass sie da sehr viel stärker eben darauf gehen. Sie haben sich jetzt auch ein Regierungsprogramm gegeben, also ihr Landtagsprogramm.
Das war letztes Mal, ist auch im letzten Mal
ist auch so. Jetzt ging es ja auch mal so ein bisschen darum, gibt es möglicherweise eine Regierungsbeteiligung? Jetzt habe ich nicht das Gefühl gerade, es wäre in Sachsen eine Option. Wie siehst du das?
Nee, alle Parteien, die in den Landtag oder die damit rechnen können, in den Landtag zu kommen, schließen eine Koalition oder eine Zusammenarbeit mit der AfD aus, auch das BSW, zumindest die Landesspitze hier. Und ja, das weiß auch die AfD. Und ich habe manchmal den Eindruck, die wollen auch gar nicht unbedingt regieren. Die sagen, ja, lass die mal machen. Im Zweifelsfall eine CDU, BSW und vielleicht SPD noch dabei. Regierung wirkt jetzt auf dem Papier auch nicht so stabil. Und dann profitieren wir halt in 5 Jahren davon. Also die können so einfach abwarten.
Also du meinst auch, dass es eher eine Langzeitstrategie ist?
Ja, zumindest haben sie erkannt, dass wenn es jetzt nochmal eine Koalition gibt, die inhaltlich nicht hundertprozentig zueinander passt und bei der es schwierig wird, dass sie dann noch bessere Karten beim nächsten Mal haben.
Trotzdem sieht es ja dann möglicherweise so aus, dass sie im Landtag stärkste Fraktion werden könnte. Welche Einflussmöglichkeiten hätte sie dann?
Naja, es kommt jetzt darauf an. Also sie kann jetzt ja schon, wo sie über 25% der Abgeordneten stellt, kann sie ja schon Untersuchungsausschüsse einrichten, hat bestimmte andere Rechte, aber wenn sie mehr als ein Drittel der Landtagssitze stellt, könnte ohne sie keine Verfassung geändert werden, sie könnte bei bestimmten Personalentscheidungen mitreden, weil ohne sie die nicht gefällt werden können. Sie hätte Anspruch, zumindest wenn man das wie in den letzten Jahren handhabt, auf den Landtagspräsidenten. Ich sehe nicht, dass die anderen Fraktionen ihr das zugestehen. Also das wäre dann der nächste Eklat, den die AfD für sich nutzen könnte, dass man sozusagen, trotzdem man stärkste Fraktion ist, keinen Landespräsidenten aus ihren Reihen hat. Ja, und dann wird man mal schauen. Dann wird man die nächste Regierung wieder vor sich hertreiben mit diesem großen Stimmblock, über den man dann verfügt.
Aber ich glaube, man könnte jetzt zum Beispiel, wenn man jetzt nochmal den Unterschied vielleicht zwischen Thüringen aufmachen würde, wo es ja durchaus eine CDU gibt, die zum Beispiel auch Anträgen zustimmt von der AfD, wo es vielleicht ein bisschen schwammiger ist, wie der Umgang ist, dass in Sachsen der Umgang zum Beispiel von der CDU mit einer AfD sehr viel klarer ist, zumindest jetzt auf Landesebene.
Ja, Michael Kretschmer schließt das aus. Eine AfD-Koalition wäre auch kein CDU-Spitzenpolitiker bekannt, der auch dafür ist. Und dass die in Thüringen die CDU ja AfD-Anträgen zustimmt, hängt ja auch damit zusammen, dass wir da eine Minderheitsregierung haben. Also hier regiert die CDU ja in einer Koalition noch mit CDU, mit Grünen und SPD. Sie ist darauf aus, dass sie eigentlich eine neue Koalition schmiedet und nicht eine Minderheitsregierung bildet das nächste Mal. Das heißt, auch dann müsste man sich nicht auf die Stimmen der AfD verlassen. Und als Oppositionspartei sehe ich auch nicht, dass die AfD dann Regierungsanträgen zustimmt.
Gucken wir mal genau dahin, also in die Zukunft, was nach dem 1. September sein könnte. Laut Umfragen reicht es ja derzeit jetzt nicht unbedingt für eine Wiederauflage von Kenia, also CDU, Grüne und SPD. Selbst wenn es reicht, glaubst du, dass es realistisch wäre?
Also es gibt auch Umfragen, bei denen es reicht, das aktuell. Da muss man jetzt mal abwarten. Ich halte das nicht für realistisch, weil die Abneigung innerhalb der CDU gegenüber den Grünen sehr, sehr groß ist, gerade auch was den Ministerpräsidenten betrifft. Ich gehe eher davon aus, dass man sich Richtung BSW orientieren wird. Und dann ist halt die Frage, macht man es nur zusammen mit dem BSW, reicht das? Und wenn es dann wirklich nur 4-5 Stimmen sind oder 2-3 Stimmen, die man eine Mehrheit hat, nimmt man dann vielleicht sogar noch einen dritten Partner, sprich die SPD dazu, um den sozusagen die eigene Mehrheit zu vergrößern. Weil das, auch das ist klar, die CDU befürchtet halt, dass diese heterogene BSW-Fraktion, wo ganz viele Neulinge dabei sind, ganz viele Seiteneinsteiger, Ex-Linke, was weiß ich, dass sie sozusagen irgendwann in den nächsten Jahren auseinanderfliegen wird, dass die Abgänge haben, dass Abgeordnete sagen, ja okay, ich bin jetzt nicht mehr in der BSW-Fraktion, und sich darauf zu verlassen, dass dann trotzdem noch die Mehrheit Bestand hält, die man in der Zweierkoalition mit CDU und BSW hat, dass die hält, das sehe ich nicht. Also ich glaube, dann würde man eher dafür sorgen, dass man noch die SPD mit reinnimmt. Ob die SPD das macht, ist eine ganz andere Frage. Muss man dann mal schauen.
Reden wir mal über den möglichen Koalitionspartner BSW, die jetzt neu mit eingestiegen sind. Wer ist das denn eigentlich und mit wem hätte man es jetzt da zu tun bei einer Regierungsbildung? Das ist ja auch ein bisschen verrückt. Das ist eine Partei, die irgendwie Anfang des Jahres gegründet wurde und sie hätte jetzt das Potenzial, in eine Regierungsverantwortung zu kommen.
Ja, die beiden Landesvorsitzenden ist einmal Sabine Zimmermann, das ist eine Ex-Linke, die im Bundestag saß, die dann von ihrer eigenen Partei ein bisschen kaltgestellt wurde, weil man einen Generationenwechsel machen wollte, die das nicht verwunden hat, so würde ich sagen. Ihr Co-Landesvorsitzender ist ein Unternehmer, der mit Politik bisher überhaupt nichts an Hut hatte, und dann kann man durchgehen, die Landesliste. Ja, viele Ex-Linke, also es war mal Janina Vau, die war mal Landtagsabgeordnete der Linken. Man hat noch andere, die schon mal im Landtag saßen. Man hat ganz viele Kommunalpolitiker der Linken und dann als Seiteneinsteiger, Lehrer, ehemalige Kreisräte, die bisher parteilos waren. Leute aus Zwickau, das ist so ein bisschen das Machtzentrum der neuen Partei, weil auch Zimmermann daherkommt, die da in der Kommunalpolitik aktiv waren. Aber niemand so richtig, wo man jetzt sagt, das war mal, oder das ist die Größe, auf die man sich verlassen kann, die das jetzt alles organisiert in der nächsten Fraktion. Das sehe ich nicht. Auch Sabine Zimmermann ist jetzt nicht dafür bekannt, dass sie eine Fraktion mal schon mal geführt hat, dass sie Mehrheiten organisieren kann und dass sie sozusagen eine Partei lange zusammenhält. Und da bin ich auch skeptisch, ob das gelingt. Also ob alle da so mitziehen, wie sich das BSW vorstellt. Denn es gehört ja auch dazu, wenn je auf den hinteren Plätzen der Landesliste, die auch ziehen können, sitzen meistens Kandidaten, von denen ich mal behaupten würde, dass auch ein Großteil der BSW-Mitglieder, die gar nicht kennt und gar nicht richtig einschätzen kann. Ganz einfach, weil die Partei noch so jung ist. Und da zu kalkulieren, ob die immer mitziehen und nicht beim ersten kleinen Konflikt aus der Partei ausscheiden, das würde ich gerne mal sehen. Also weil das einzig eine Merkmal von allen im BSW ist ja, dass sie eigentlich bei der Linken oder sonst immer die Biege gemacht haben, sobald es mal ungemütlich war. Also die Illoyalität ist, würde ich sagen, gehört eigentlich zu einem der Grundcharakterzüge der neuen Partei. Ganz einfach, weil man das ja schon bewiesen hat beim Ausstieg aus der Linken. Und sich darauf zu verlassen, das weiß ich nicht, ob das so eine clevere Idee ist.
Nun ist es ja auch so, dass das BSW oder speziell Sarah Wagenknecht irgendwie auch schon Bedingungen gestellt hat überhaupt für Koalitionsverhandlungen mit der CDU, nämlich dass man sich auf Bundesebene dafür einsetzt, also eben im Ukraine-Krieg einsetzt. Darauf hat ja jetzt eine CDU in Sachsen keinen Einfluss. Wie gut ist das oder ist das eine gute Voraussetzung dann dafür, mögliche Koalitionsverhandlungen zu führen?
Ich finde immer, Papier ist geduldig. Dann schreibt man halt mal im Koalitionsvertrag an alle drei oder alle zwei Koalitionspartner, sind sich darüber einig, dass der Krieg in der Ukraine enden muss und dass wir uns für eine diplomatische Lösung einsetzen. Punkt. So, dann nicken alle und dann wäre die Bedingung schon erfüllt. Ich glaube, viel schwieriger ist das, was das BSW auch gesagt hat. Sabine Zimmermann hat gesagt, naja, wir wollen die Schuldenbremse reformieren. Damit hat die CDU ein viel größeres Problem, glaube ich, als mit der Ukraine-Frage. Also, wie viel neue Schulden darf man machen, sollte man machen, kann man einen Nebenhaushalt bilden? Das sind so Fragen, die für die CDU viel elementarer sind als, glaube ich, der Ukraine-Konflikt.
Vielen Dank, Kai. Wo finden wir dich am Wahlabend?
Ich bin im Landtag unterwegs und wahrscheinlich erstmal bei der CDU um 18 Uhr und dann werde ich mal bei verschiedenen Partys zusammen gucken, vorbeigucken und vielleicht, ja, du zeigst auf dich, du bist ja bei der AfD. Toll, Anthony.
Ich wollte jetzt auch was noch zum Abschluss sagen. Genau, ich bin bei der AfD, bei der Wahlparty und auch im Landtag unterwegs und wir werden dann berichten nach der Wahl, wie es ausgegangen ist. Vielen Dank, Kai.
Gerne.
Wir hoffen, euch hat diese Folge gefallen. Falls ihr Feedback dalassen möchtet, könnt ihr das gerne tun. Schreibt mir einfach eine Nachricht an podcast@lvz.de. Ich freue mich über jede Mail.